Ja, Prävention ist kein Luxus. Das ist die beste Investition für den Einzelnen und im Übrigen auch für das Gesundheitssystem.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Gesund sein. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft: gesundheitliche Prävention. Warum ist Prävention die beste Investition in unsere Zukunft? Und wie können wir durch Eigenverantwortung und kleine, machbare Schritte langfristig gesund bleiben? Mein Gast heute ist Dr. Christian Becker. Er ist Arzt und Experte für präventive Medizin. Ich habe ihn eingeladen, weil ich seine sehr individuelle Herangehensweise an die Medizin super innovativ finde. Dass er so arbeitet, lässt sich, glaube ich, nicht allein mit der Vielfalt seiner beruflichen Erfahrung erklären, sondern vor allem mit seinen persönlichen Werten und seiner Offenheit gegenüber Medizin, wie sie auch in anderen Ländern und Kulturen gelebt wird. Gemeinsam beleuchten wir heute, warum Prävention kein Luxus ist, wie Visualisierung und Rituale zu einem gesunden Leben beitragen und warum gesunde Gewohnheiten zu uns und unserem Leben passen müssen, damit sie langfristig funktionieren. Christian, ich freue mich riesig, dich heute hier zu haben. Ein ganz herzliches Willkommen bei mir im Podcast.
Ja, hallo Stefanie, vielen Dank, dass ich heute dabei bin. Das freut mich sehr. Ich glaube, du hast schon ganz viel über mich erzählt. Es wird immer komisch, wenn andere etwas über einen selber sagen. Ich fühle mich geehrt und ich glaube, vieles ist gesagt. Ich bin Facharzt für Innere Medizin. Habe viel Zeit an diversen Unikliniken verbracht, vor allem in Heidelberg. Da habe ich auch Medizin studiert. Bin ich dann irgendwann mit Naturheilverfahren beschäftigt und anderen Themen, um gesund zu werden oder gesund zu sein. Und das ist ja auch heute das Thema. Da geht es vielleicht auch um Präzisionsmedizin, Longevity und Co. Das sind so ein paar Fokusthemen von mir. Und in Verbindung mit dem Thema Menschlichkeit, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es immer wieder so Trendthemen gibt, wie jetzt Longevity zum Beispiel, und dass man das aber immer noch mal aus der Perspektive betrachten darf, was ist denn sinnvoll, was ist ethisch korrekt, was ist ja menschlich, was brauchen wir als Menschen, worauf kommt es wirklich an, was ist unser Ziel? Und aus diesem Grund habe ich auch MOX gegründet, zusammen mit meiner Frau Helen. MOX steht für Medical United Experts und im Grunde ist das ein Ort, an dem Präzisionsmedizin auf echte Menschlichkeit trifft, also unserem Ziel entspricht. Und das ist nämlich, Gesundheit nicht nur zu erhalten, sondern den Menschen zu befähigen, ihr Leben in Balance zu gestalten, selber kompetent zu werden und selber dafür zu sorgen, gesund zu bleiben. Also konkret haben wir verschiedene Präventionsangebote, von der Analyse von über 200 Biomarkern bis zur Mikrobiomanalyse. Und wir schauen uns das immer ganzheitlich und gleichzeitig präzise an und gucken dann, dass wir den Menschen dabei unterstützen, Klarheit zu bekommen, also das Ganze dann zu übersetzen. Das sind ja meistens komplexe medizinische Fakten, die verständlich zu machen und dann in einen konkreten Handlungsplan zu übersetzen, der umsetzbar ist und auch nachgehalten werden kann, also den man monitoren kann, um dann in regelmäßigen Abständen weiter was für sich zu tun und das Gesundsein noch weiter zu verbessern.
Vielen Dank, Christian. Das ist schon mal eine sehr schöne Erläuterung gewesen von dem, was er bei euch in der Praxis macht. Und warum würdest du sagen, ist Prävention denn heute so entscheidend? Ich habe das Gefühl, dass Prävention heute gerade auch, ne, wie du gesagt hast, im Rahmen Langlebigkeit, die ganze Diskussion eben um länger gesund leben, eine Art Renaissance erlebt. Würdest du dem zustimmen und warum glaubst du, ist das so?
Ja, Prävention ist kein Luxus. Das ist die beste Investition für den Einzelnen und im Übrigen auch für das Gesundheitssystem. Da ist es aus meiner Sicht noch lange nicht angekommen. Aber wenn man ehrlich zu sich wäre, dann wäre es die beste Investition. Denn jede vermiedene Krankheit ist ein Gewinn für uns alle. Und wir stehen an der Schwelle, das zu verstehen. Und insbesondere Menschen, die erfolgreich im Beruf sind und das auch weiter bleiben wollen, haben verstanden, dass sie Prävention betreiben können, dass es kein Luxus ist, sondern muss. Und wir stehen gerade am Tipping Point, dass immer mehr Menschen verstehen, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, von der Hausfrau über den Manager bis hin zum Top-Manager und Top-Unternehmer, mehr Menschen verstehen, dass Prävention die beste Investition ist, weil ohne Gesundheit ist alles nichts.
Wenn die Menschen zu dir in die Praxis kommen, mit dem Wunsch, präventiv etwas für ihre Gesundheit zu tun, was sind dann ihre Beweggründe? Du hast gesagt, Geschäftsleute, die irgendwie wichtig, die wichtig finden, dass sie gesund bleiben und weiter leistungsstark sind. Das kann ja sozusagen ein Beweggrund sein, aber was sind denn die häufigsten, die du so siehst?
Also im Grunde genommen gibt es aus meiner Sicht zwei Archetypen. Der eine Archetyp, der Unternehmer, der begriffen hat, dass Gesundheit eben genauso wichtig ist oder Gesundheit zu kontrollieren und mitzubestimmen genauso wichtig ist, wie das eigene Unternehmen strukturiert, analytisch zu betreiben, zu führen. Ist Gesundheit genauso wichtig und die wollen Gesundheit genauso analytisch strukturiert angehen. Die andere Persona, der andere Archetyp ist so der, würde man sagen, Angsttyp. Also das ist so dann derjenige, der kommt und sagt, ich möchte gucken, dass ich nichts habe, dass ich nicht krank bin. Da ist dann der nächste Schritt mal die Perspektive aufzumachen, was geht's denn wirklich? Wie alt möchten Sie werden? Wie möchten Sie leben, wenn Sie alt sind? Um einfach mal so ein positives Gesundheitsziel zu formulieren. Das existiert leider da häufig noch nicht, sondern es ist eher von der Angst getrieben, Krebs zu bekommen oder irgendeine andere Erkrankung. Das ist häufig ein Anliegen.
Gibt es auch Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, weil sie krank sind und du sie aber sozusagen nicht nur in dem Kranksein begleitest, sondern dann auch den Schritt mit ihnen dahin gehst, dass du ihnen anbietest, sie könnten auch gesünder werden? Wie funktioniert dann dieser Übergang? Beziehungsweise hast du damit schon viel Erfahrung gesammelt, dass die Leute sich dann erst im Verlauf des Erlebens sozusagen in deiner Praxis und was du anbietest, dazu entscheiden, auch in diese Richtung was zu tun?
Also es gibt diejenigen, die wirklich mit dem Anliegen kommen und dann gibt es einige, die in denen so die Vision schlummert, man könnte da was tun. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich mit einem anderen Anliegen kommen, nämlich sie haben irgendeine Krankheit und haben sich noch nie über Prävention Gedanken gemacht. Und da ist es ein regelmäßiges Anliegen von mir, die Patienten dorthin zu bekommen. Das ist eigentlich auch mein Lieblingspatient, dass der Patient nicht nur kommt und sich das Rezept ausstellen lässt und dann kommt, wenn irgendwas angebrannt ist, ein Symptom da ist, sondern ich möchte die Patienten dahin bekommen, dass sie verstehen, dass die allermeisten Erkrankungen vermeidbar sind, insbesondere chronische Erkrankungen, wenn sie selber positiv auf ihren Lebensstil einwirken. Und ich führe regelmäßig immer in der Sprechstunde ein Gespräch darüber, mit dem Ziel dann in Folgegesprächen das weiter zu vertiefen. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass Menschen sich verändern aus zwei Gründen. Und da geht es ja um persönliche Veränderungen. Das eine sind große Schmerzen, das andere sind große Ziele. Große Ziele habe ich gerade schon angesprochen. So die Persona, die bislang keine großen Ziele hat, sondern nur aus Angst kommt, denen mache ich diese Perspektive auf. Mensch, was wäre denn dein Ziel? Vielleicht so 120 oder 140 werden, sage ich immer mit dem Schmunzeln. Um einfach mal auch klar zu machen, da geht was. Man muss nicht so alt werden wie die Eltern. Da geht auch deutlich mehr, wenn man selber was tut. Und dann gibt's aber auch die Menschen, das kommt auf den Persönlichkeitstyp an, die funktionieren sehr gut mit Angst. Das mag ich nicht so gerne, weil mit Angst zu motivieren ist nichts Schönes. Aber manchmal darf man auch so ein bisschen Angst erzeugen, learning by pain. Und da helfen dann sehr gut Laborparameter etc., um zu sagen, hey, da ist schon was am Anbrennen oder könnte was anbrennen, auch wenn die herkömmlichen Laborparameter das nicht hergeben, gibt es eben sehr gute Verfahren herauszufinden, wo ist es vielleicht ein bisschen akuter oder wird es mehr Sinn machen, jetzt in Prävention zu investieren, und dann nutze ich das, um da dann auch Schmerz zu erzeugen.
Interessant. Jetzt mal zum Thema gesund sein. Das ist ja nicht nur der Name, sondern auch der Sinn des Podcasts. Wenn du jetzt diese Leute heranführst an eben mehr Gesundheit, gesund sein, wie ich es formuliere, wie definierst du denn dieses Gesundsein im Vergleich eben zu bloßer Gesundheit, die jetzt per Definition einfach nur das Nichtvorhandensein von medizinischen Diagnosen ist? Was steckt da für dich drin? Und was vermittelst du auch deinen Patienten?
Ja, im Grunde genommen wäre es ganz einfach. Gesundheit ist für mich Wohlfühlen. Ja, Gesundheit ist für mich so ein Zustand der inneren und äußeren Balance. Da in Balance zu sein, also körperlich, geistig, emotional und sozial, spirituell könnte man auch sagen, also über das rein Körperliche hinaus, das rein Messbare hinaus, den Menschen zu vermitteln, gesund bist du dann, wenn du dich wohlfühlst. Wenn du selber das Gefühl hast, Mensch, mir geht's gut. Jetzt im Moment geht's mir gut. Und das kann man messen, das kann man messbar machen, aber vieles lässt sich eben auch nicht äußerlich messen, sondern das ist ein inneres Gefühl. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Mindset zu tun. Und das kann fast jeder erreichen, oder das kann jeder erreichen, wenn er möchte. Und da ist mein Ziel, darauf hinzuweisen und diese Perspektive aufzumachen, dass es deutlich mehr ist als nur körperliche Gesundheit. Und bislang ist es halt so, dass Gesundheit vor allem so definiert wird, rein körperlich oder rein psychisch. Das wird diametral getrennt im Gesundheitssystem. Es geht aber vielmehr darum, so ein ganzheitliches Wohlsein zu empfinden. Das ist Gesundheit.
Mhm. Und gibt es für dich denn auch solche Fälle, wo die Patienten beispielsweise von sich aus sagen, ich bin total gesund, ich fühle mich mega wohl, wie ich bin, aber eigentlich gibt es da schon ein paar Baustellen. Was ist dann da die Baustelle sozusagen?
Mhm. Ja, interessante Frage. Gesundheit ist ja kein Laborwert. Das habe ich, glaube ich, gerade zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschen, die Dinge vielleicht verdrängen oder und damit fein sind. Man könnte das Reframing nennen, ja, dass sie sagen, ja, ist alles nicht so schlimm. Der erhöhte Langzeitzuckerwert, der stört mich ja nicht, das wird schon wieder gut oder so. Da ist natürlich die Aufgabe des Arztes dann schon, eben einen gewissen Schmerz zu erzeugen. Das meine ich damit, zu sagen, ja, du fühlst dich wohl, das ist super, das ist toll. Und wie können wir denn jetzt gemeinsam daran arbeiten, darauf hinwirken, dass du dich vielleicht noch wohler fühlst und auch lange wohlfühlst?
Ja, arbeitest du dann beispielsweise auch verschiedene Motivationsgründe mit den Patienten heraus, die du nutzen kannst, um sie sozusagen dahin zu bringen? Wie gehst du
genau
davor?
Genau. Ich habe ja spezielle Präventionssprechstunden und da ist es absolut Ziel, erstmal rauszufinden, wie tickt die Person, also was für ein Persönlichkeitstyp ist die Person. Gibt es ja verschiedene Verfahren, das herauszufinden, von Myers-Briggs Type Indicator bis hin zum Strengths Finder oder Enneagramm. Gibt es verschiedene Methoden, um zu schauen, was für eine Persönlichkeit sitzt denn da vor mir. Das sind alles natürlich nur Modelle und Näherungen. Gleichzeitig sind es gute Tools, um besser zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, die Person zu motivieren, gesund zu sein. Denn das ist etwas sehr Individuelles. Manche Menschen, wie gesagt, brauchen Schmerz, manche brauchen eine große Vision, manche Menschen sind eher introvertiert, manche extrovertiert. Ne? Die Extrovertierten, die brauchen eher von außen die Bestätigung, dir geht's gut, und dann verinnerlichen die das auch. Die Introvertierten, die stört das eher, die achten auf sich selbst und motivieren sich selbst. Also gibt's verschiedene Beispiele dafür. Es gibt aus dem NLP gibt es eine Einordnung, welches Metaprogramm hat eine Person. Gibt es zum Beispiel die Idee, das Modell, dass es Menschen gibt, die sind Gegenbeispielsortierer. Das heißt, wenn man denen sagt, dir geht's gut, dann sagen die, nee, mir geht's nicht gut, mir geht's schlecht. Aber wenn man denen manipulativ sagt, dir geht's schlecht, dann sagen die, nein, mir geht's gut. Ja? Und das sind alles wichtige Modelle, um herauszufinden, was kann ich in individuell tun, um die Person zu einem langen, gesunden Leben zu führen.
Das ist extrem spannend. Vielen Dank. Ich glaube, es ist eben auch für die Hörer mal interessant zu verstehen, was bin ich denn für ein Motivationstyp, ne? Was kann ich denn für Gründe oder Motivationen für mich entwickeln, gesünder sein zu wollen? Wo siehst du denn in deiner Praxis für die Menschen, die jetzt gesünder sein wollen, die größten Hürden und Hindernisse? Im System selber, aber vielleicht auch einfach im Alltag.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, die größte Hürde ist Zeit und Fokus. Und die zwei größten Hürden, wenn man es mal so top-down angeht, wir leben in einer Welt, die uns konstant ablenkt. Und dann dazu führt, dass wir uns nicht die Zeit für Gesundheit nehmen, dass wir also uns selber nicht priorisieren. Es gibt immer andere Themen, die scheinbar wichtiger sind. Und da mal darauf hinzuweisen, also die typische Frage, die ich immer stelle, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Und viele haben dann schon begriffen, dass es eine Fangfrage ist und sagen dann, ja, das bin ja ich, aber haben es dann nicht so richtig verinnerlicht. Ja, es geht darum, Zeit sinnvoll für Gesundheit zu allokieren, sich die zu nehmen und dann auch wirklich den Fokus auf einen gesunden, modernen Lebensstil zu setzen. Also ja, wirklich Stress zu vermeiden, schlechte Ernährung, Schlafmangel etc. aktiv diesen Muskel zu trainieren, diesen Fokusmuskel. Mir ist es wichtig, dass ich gut schlafe, dass ich entspannt bin, dass ich immer wieder in entspannte Zustände gehe, dass ich aktiv Phasen in mein tägliches Ritual einbaue, wo ich in tief entspannte Zustände gehe und. Also bewusst diesen Fokus darauf lege und das ist noch sehr viel mächtiger, mit dem Unterbewusstsein mit den Patienten arbeite. Das heißt, durch hypnotische Sprachmuster beispielsweise die Patienten dazu mehr und mehr befähige, automatisiert im täglichen Dasein sich Möglichkeiten zu suchen, gesund zu verhalten, bedeutet gesund zu ernähren, gesund zu denken, sich mit Menschen zu umgeben, die einen gesunden Mindset haben und. Das ist natürlich extrem mächtig, weil dann wird es nicht mehr zur Hürde oder zum proaktiven, ich muss mich erinnern, zu so einer Art To-Do-Liste, die ich jeden Tag habe, sondern dann wird es zu einem automatisierten Verhalten. Das gibt's leider eben auch sehr ungesund. Alles klar, ne? Und antrainiert durch Eltern, Schule und so weiter, you name it. Wie so die typische, wie die Tüte Chips vom Fernseher oder so, oder das Eis nach einer schwierigen Klausur. Das sind alles antrainierte Verhaltensweisen und wenn ich die eben überkomme durch andere trainierte Glaubenssätze, andere unterbewusste Muster, dann habe ich auf einmal Menschen vor mir, der mich gar nichts mehr sagen lässt, der sich auf einmal automatisch gesund verhält.
Ja, das ist natürlich das große Ziel, würde ich sagen, von genau diesem von der Präventionsidee. Gibt es aus deiner Praxis irgendwie ein schönes, anschauliches Fallbeispiel, wo du gemerkt hast, das wird schwierig, dass wir da irgendwie gesunde Gewohnheiten in seinem Alltag aufbauen? Und wie habt ihr es dann trotzdem geschafft? Also gab es da irgendwelche besonderen Schlüssel, die später irgendwie total spannend waren in der Retrospektive und überraschend?
Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Tätigkeit an der Uniklinik in Heidelberg in der Endokrinologie. Da war ich als Assistenzarzt in der Adipositas-Sprechstunde, also in der Sprechstunde für Übergewichtige. Und da kam jemand zu mir, der stark übergewichtig war, also kaum laufen konnte. Und da habe ich damals, das wusste ich noch gar nicht, habe ich mich mal losgemacht von, wir messen jetzt BMI, Bauchumfang und Diabeteswerte, Zuckerwerte und Co. und gehe mal hin zur Motivation. Auf den habe ich eine Stunde, weil er irgendwie hat mich die Situation mitgenommen, eingeredet, habe gesagt, stellen Sie sich vor, wie sie aussehen würden, wie sie sich fühlen würden, wenn sie nackt vorm Spiegel stehen würden und sie hätten einen durchtrainierten Körper. Also ich habe das Ganze visualisiert für die Person, habe in allen Sinneskanälen, im Nachhinein ist mir das klar, damals war mir das nicht klar, irgendwie habe ich das intuitiv gemacht, wie wird sich das anfühlen, wie würden sie aussehen, was würden andere über sie sagen, wie wird sie das anfühlen, die Kleidung zu tragen, die ihnen passt, die sie schon immer tragen wollten. Und es war ein Mann, der ist dann 6 Monate später in die Sprechstunde wieder ins Follow-up gekommen, war normalgewichtig, hatte einen Strauß Blumen dabei und hat sich bedankt. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Damals dachte ich so, okay, ist ja ganz easy. Der Schlüssel war im Grunde genommen die Zeit, die ich mir genommen habe und die ehrliche Intention, also das Mitgehen mit dem Patienten, zu sagen, hey, wir machen das jetzt gemeinsam. Das hat der Patient gespürt. Da ist wirklich jemand, der hat Interesse daran, dass es mir wieder gut geht, dass ich mich wohlfühle. Und ich glaube, der Patient hatte gar keine andere Wahl. Er hätte mich so enttäuscht. Und es war vielleicht auch zufällig der richtige Ansatz für diese Persönlichkeit. Ja. Ein Introvertierter wäre da vielleicht nicht so mitgegangen, aber der wollte mich nicht enttäuschen, nachdem ich mir so viel Zeit für ihn genommen hatte. Und anderes Beispiel, ne, aus der Sprechstunde, Patientin, die irgendwie im Kaufhof in der Süßwarenabteilung arbeitet, mit Diabetes, wo man sich man sagt, hey, schwierig. Das ist schwierig. Also eigentlich ist es ja ganz klar, wo das Problem liegt. Kriegt man so möglicherweise dann nicht. Und da war es so, dass das erst über das Thema Schmerz ging. Ne? Also sie haben jetzt hier schon ein Problem mit der Niere, schauen sich mal die erhöhten Nierenwerte an. Das kann zur Dialysepflicht führen. Und also quasi etwas, was nicht schmerzhaft ist, denn Diabetes ist häufig in den Anfängen oder in den, auch wenn es weiter fortgeschritten ist, noch nicht schmerzhaft. Das schmerzhaft zu machen für die Person, indem man darüber spricht und man auch so Worst-Case-Szenarien dann mal ausspricht. Das hat in dem spezifischen Beispiel dazu geführt, dass die Patientin ihren Job gewechselt hat tatsächlich. Also von der Süßwarenabteilung dann in die Sportabteilung gewechselt hat. jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was das mit dem Menschen gemacht hat.
Ja, spannend. Plötzlich hast du einen anderen Kontext. Plötzlich hast du vor dir nicht mehr die Leute, die die Süßigkeiten einkaufen, sondern die, die die Sportklamotten einkaufen. Andere Vorbilder, andere Inspirationen. Das ist die Macht des Kontextwechsels wahrscheinlich, ja. Genau. Und den kann man ja sich auch selber gestalten, ne? Wenn man das erkannt hat. Cool. Richtig cool. Wenn du jetzt mal rausgehst aus deiner Praxis, wir haben ja jetzt hoffentlich viele Hörer, die sich wahrscheinlich dafür interessieren, wie das geht mit dem Gesündersein. Nun hast du ja gesagt, ihr habt in der Praxis ein großes Set an diagnostischen Möglichkeiten, ne, was ihr nutzen könnt, um festzustellen, wie gesund ist der Mensch denn eigentlich? Mhm. Und wo steht der gerade und was sind so Verbesserungspotenziale? Aber wenn jetzt ein Mensch spürt, ich will irgendwie mehr in die Eigenverantwortung gehen, mir geht's aber noch nicht schlecht, ich habe keinen Leidensdruck. Was sind denn so die ersten Schritte, die du diesen Menschen empfehlen würdest, ohne dass er jetzt vielleicht direkt in die Arztpraxis rennen muss? Mhm.
Ja, also ich glaube, für einen halben Schritt zurück, wichtig ist nochmal festzustellen, es geht weniger um Information als um Motivation und Umsetzung. Ne? Ich kann ja überall im Internet nachlesen, was kann ich denn tun, um lange gesund zu bleiben, alt zu werden. Und da findet man ganz viel. Und in vielen Fällen ist das auch alles nicht irgendwie verkehrt. Es geht eher darum, dass die Menschen ins Doing kommen. Und das geht
ins
mit...
Machen.
Mhm. Ins Machen. Ins Machen, ja. Kommen, genau. Das geht... Dann ist so die häufige Methode, den inneren Schweinehund überwinden. Das ist so, ich darf jetzt ins Machen kommen, ich muss jetzt ins Machen kommen, ich darf jetzt ins Machen kommen, fühlt sich vielleicht schon ein bisschen besser an. Und das Credo da draußen ist häufig, ich muss den inneren Schweinehund überwinden. Das ist was ganz Schlimmes. Und da überhaupt mal klar zu machen, dass das vielleicht nicht die ganz ideale Methode ist, den inneren Schweinehund zu überwinden, sondern dass es doch bei vielen Dingen viel leichter fällt, wenn man sie gerne gelassen macht und durch kleine, bewusste Schritte. Ne? Also Beispiel ist sowas wie irgendwie den Hof fegen müssen oder so. Da kann ich mir sagen, ich muss jetzt heute den Hof fegen, oder ich stelle mir vor, wie schön sauber der Hof danach ist und dann ist alles gefegt. Oder ich suche mir einen besonders schönen Besen. Ich kaufe mir einen schönen Besen oder so einen richtig schönen Kärsche so mit Hochdruck und mache den Platz sauber. Und das ist vielleicht eine Metapher für, wie kann ich gesund sein für mich gestalten? Das heißt, nach Möglichkeiten zu suchen, wie kann ich in kleinen Schritten, die für mich individuell passen, es schaffen, dass mir zum Beispiel Bewegung Spaß macht, dass mir Ernährung Spaß macht, etc. Und Bewegung ist für den einen irgendwie unter Stress, Druck betankt laufen. Ja. Für den anderen wäre es aber sehr viel schöner, mit einem Puls von 110 im Tripp-Trapp-Lauf durch den englischen Garten zu laufen und in München und einfach die frische Luft zu genießen. Und das für sich herauszufinden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ist denn für mich persönlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, schon ein besseres Verhalten, was mir leicht fällt, um dann in die Umsetzung zu kommen? Und das rate ich auch meinen Patienten. Also einfach mal zu sagen, was denn, wie ticke ich denn? Was macht mir Spaß im Umgang mit Bewegung? Was macht mir Spaß mit einer gesunden Ernährung? Und das hilft schon sehr viel weiter.
Also du hast gerade sehr schön beschrieben, wie sozusagen ein Umdenken beziehungsweise ein Reframing, ein Sachen in neue Perspektiven setzen, eigentlich schon sehr viel Positives und Motivationsförderndes bewirken können, wenn es darum geht, seine Gewohnheiten zu verändern. Welche Denkweisen oder Gewohnheiten helfen denn dir persönlich dabei, diese Verantwortung irgendwie in deinem Leben umzusetzen für deine Gesundheit, dir Platz zu schaffen, dir Zeit zu nehmen?
Also im Grunde genommen sind es bei mir zwei Dinge. Einmal so das Thema Visualisierung oder Erinnerung an Momente in meinem Leben, wo es mir richtig, richtig gut ging. Was habe ich da gemacht? Was waren vielleicht Routinen, die mir geholfen haben? Und wie habe ich mich gefühlt? Ich bin jetzt ein Mensch, der eher kinästhetisch veranlagt ist, also dem es wichtig ist, dass er sich gut fühlt. Ja? Und das motiviert mich. Also ich selber schaue, dass ich mich daran erinnere, dass ich mich an Zustände erinnere, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe. Und dann stelle ich fest, da habe ich mich regelmäßig bewegt, und zwar nicht mit Intervalltraining, sondern bei mir persönlich ist es dann tatsächlich der Tripp-Trapp-Lauf im Englischen Garten. Da bin ich irgendwie Eisbaden gegangen. Ja, also was habe ich denn sonst in anderen Momenten meines Lebens getan, die mir gut getan haben, um mich gut zu fühlen? Und das andere Element ist, dass ich wirklich eine bewusste Routine etabliere an To-Dos. To-Dos ist eigentlich kein schöner, also Aufgaben ist kein schöner Begriff, weil, also für mich zumindest nicht, ich mag Aufgaben nicht so gerne.
Ich glaube, du bist nicht allein.
Was gibt es für Rituale, was gibt es für Dinge, die ich jeden Tag machen kann, die mir gut tun und die ich dann wiederholt tue? Weil in dem Moment, wo ich sie wiederholt tue, werden sie zum Ritual, also wird es zu etwas Gewöhnlichem. Und mein Gehirn lernt, dass das etwas ganz Normales ist. Und das kennen wir alle. Also ich glaube, die wenigsten machen sich darüber Gedanken, dass sie Zähne putzen. Sie tun es einfach. Und genauso funktioniert das ganz einfach mit anderen Verhaltensweisen. Das heißt, ich kann mir einfach Verhaltensweisen raussuchen, die gesund sind. Wenn ich die häufig genug immer wieder tue, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt ist und für den einen oder anderen beschwerlich, dürfen sich überwinden, noch den inneren Schweinhund überwinden hier und da, das ist okay. Dann wird daraus ein Ritual, eine Gewohnheit und dann ist es so, dass man sich so daran gewöhnt hat, dass man es gar nicht mal missen möchte. Und sollte dann so ein Moment kommen, wo man vielleicht in alte Gewohnheiten verfällt, dann hilft eben mir persönlich und auch, so berichten es immer wieder Patienten, sich an Momente zu erinnern, wo es einem richtig gut ging. Da erinnert man sich wieder an die Rituale und fängt damit wieder an.
Spannend. Und was sind denn deine Top 3 Rituale, die dir jetzt persönlich zum Beispiel beim Gesundsein helfen?
Also mein Morgenritual ist, das hilft mir enorm. Ich wache auf und setze mich erstmal an meinen Bettrand und atme tief durch, ein und aus und spüre mir nicht hinein, wie ich mich fühle. Und stelle dann vielleicht fest, oh, meine Schulter ist ein bisschen verspannt, dann lockere ich die und mache so eine Art Bodycheck, wie geht's mir denn heute eigentlich? Und Der zweite Schritt ist, wie würde ich mich denn gerne fühlen? Also ich setze eine bewusste Intention für den Tag. Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Was möchte ich tun, um gesund zu sein den Tag über? Und das hilft mir persönlich, bewusst ein Ziel zu setzen, weil gerade die Morgenstunden sind oder der Moment nach dem Aufwachen ist noch so ein schöner Zustand, wo das Gehirn noch recht flexibel ist aus meiner Erfahrung heraus. Und da kann ich bewusst durch Intention setzen, den Tag gesund gestalten. Und dieses in mich hineinspüren hilft mir eben auch, Probleme zu identifizieren, wie der verspannte Nacken zum Beispiel. Das hilft mir dann zu sagen, okay, heute in der Mittagspause, da gehe ich jetzt nicht irgendwie essen oder so, sondern ich nutze die Zeit, um vielleicht eine kurze Sporteinheit zu machen oder eine kurze Yoga-Einheit oder so. Oder ich gucke, ob ich nicht Pilates machen kann. Also bewusst etwas zu tun, um das Thema zu lösen. Weil wenn ich es mir nicht bewusst mache, kann ich es auch nicht lösen. Dann löse ich es erst, wenn es größer geworden ist, das Problem. Und dann hilft vielleicht nur noch das Schmerzmedikament erstmal.
Das ist das eine Ritual am Morgen. Hast du noch weitere Rituale über den Tag? Vielleicht noch ein, zwei mehr?
Also über den Tag gucke ich, dass ich mindestens so 20 Minuten Bewegung einbaue. Einmal schwitzen am Tag, das tut mir gut, das versuche ich zu erreichen. Mindestens 20 Minuten, aber wenn nur 10 Minuten gehen, ist auch okay. Das hilft mir enorm, ins Spüren zu kommen, aber auch das Gefühl, dass ich dadurch deutlich fitter bin. Da setze ich mir jetzt auch kein Minutenziel pro Woche, also die 150 Minuten, ne, von der WHO mindestens. Das ist schön und gut. Wichtiger ist mir einfach, dass ich das Gefühl habe, ich tue mir gut. Und für mich persönlich ist es einfach sinnvoll, mich mindestens idealerweise 20 Minuten am Tag zu bewegen. Also konkret irgendwie zu joggen oder auf dem Laufband. Entweder wenn ich in irgendeiner Stadt bin, dann gehe ich in ein Fitnessstudio, gehe aufs Laufband. Oder wenn ich in der Natur bin, dann jetzt hier am Starnberger See, gehe ich kurz 20 Minuten, gehe ich laufen am See oder so.
Ganz spannend, da würde ich nochmal kurz drauf eingehen wollen, weil das ein riesengroßes Learning auch für mich persönlich ist. Alles, egal ob 5 oder 10 Minuten, ist besser als nichts. Ich bin nämlich häufig so ein Mensch gewesen, der sich dann davon hat demotivieren lassen, dass ich jetzt die 60 Minuten sowieso nicht mehr schaffe. Und deswegen bringt das ja jetzt gar nichts. Aber anstattdessen sollte man sich einfach sagen so, hey, und wenn ich heute nur 5 Minuten schaffe, dann habe ich 5 Minuten geschafft. Und das ist mehr als null.
Das ist vielleicht so auf einer Metaebene die Struktur, die zu Gesundheit führt. Dieses, ich gucke immer wieder nach ganz kleinen Dingen, Elementen, die mich so ein bisschen gesünder machen. Und das können die 5 Minuten Sport sein, das kann die Minute sein, Stretching, wie auch immer. Es ist immer schon ein kleines bisschen mehr als davor. Und dann wird klar, dass Gesundheit nicht irgendwas Schnelles ist, sondern eine Reise. Das ist nicht irgendeine Pille oder das ist nicht nur die 150 Minuten Bewegung, sondern es ist diese Erfahrung, ich kann durch ganz kleine Dinge mehr und mehr jeden Tag Gesundheit schaffen und ja, übers Jahr oder über Jahre hinweg summieren sich diese Dinge dann eben auf. Und vor allem ist dann die Hürde nicht so groß und das Gehirn lernt ganz leicht und sanft, sich mehr und mehr in Richtung Gesundheit zu verhalten.
Ja, genau. Und jetzt hattest du diese 2 Rituale über den Tag hinweg sozusagen mal beschrieben. Für mich ist gerade so die Zeit am Abend eine sehr wertvolle, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann zum ersten Mal nicht irgendwie den Kalender im Blick haben muss und nochmal ein bisschen Zeit für mich einplanen kann. Hast du da auch irgendein Ritual, was du abends gerne machst?
Also für mich war immer ein bisschen ein Thema, abends digital von Tech abzuschalten, also ein Thema Tech-Stress zu vermeiden. Und für mich persönlich
also ist ganz weg vom Handy, weg vom Laptop.
Genau, dass ich ganz bewusst sage, so es gibt eine bestimmte Zeit, die ich mir setze, wo ich nicht mehr das Handy verwende. Das Handy nehme ich dann auch nicht, das Smartphone nehme ich nicht mit ins Schlafzimmer, sondern das ist ich draußen. Und das ist für mich super wichtig abends, dass ich so ja, Quality Time habe mit Familie, Freunden, wo ich gar nicht in Versuchung komme, irgendwie digital tätig zu werden. Und da hilft mir wirklich eine Abstinenz vom Smartphone, weil ich festgestellt habe, dass ich sonst dazu tendiert habe, immer wieder irgendwie kurz zu gucken, gibt es da noch eine E-Mail oder noch irgendetwas, was ich übersehen habe. Und das hilft mir enorm. Und dann weitergehend auch zum Thema Schlaf. Schlaf ist ja super wichtig, ist, glaube ich, ein No-Brainer, dass gesunder Schlaf wichtig für Gesundheit ist. Und da hilft eben eine gute Schlafhygiene. Ein Teil davon ist eben Verzicht auf Smartphone im Schlafzimmer. Das andere ist die richtige Temperatur, dass es richtig dunkel ist, dass man vielleicht, das ist auch super easy, wissen viele nicht, aber es gibt tolle Schlafbrillen, die man günstig kaufen kann. Die sind bequem, also nicht die, die man vielleicht so aus dem Flugzeug kennt, sondern es gibt deutlich bequemere, wo das Auge Platz hat, dass man nicht gestört wird durch die Brille. Sowas nutze ich zum Beispiel. Und das richtige Kissen, dass man das hat. Da gibt's auch super innovative Kissenformen, die man zum Reisen verwenden kann, wenn man viel unterwegs ist, dass man sich da nicht immer wieder ein neues Kissen gewöhnen muss. Also rund um das Thema Schlaf, das ist nochmal so, glaube ich, wichtig, dich damit zu beschäftigen und das wirklich zu optimieren, dass man zur Ruhe kommt und regeneriert dann.
Ja, spannend. Vielen Dank für die Einblicke in deine Abendrituale. Ich finde besonders diesen Tech-Stress vermeiden abends auch für mich persönlich super wertvoll. Ich sehe aber auch bei mir selber, aber auch bei Freunden, Familie, dass das vielen Leuten doch auch sehr schwer fällt, weil es auch ein Medium ist, worüber wir sozial uns verbinden mit Freunden, mit Bekannten, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das weglege, dann bin ich auch abgeschnitten und nicht mehr erreichbar. Vielleicht will meine Mutter anrufen, vielleicht will mein Vater anrufen, meine beste Freundin, wie auch immer. Hast du da für dich irgendwelche Tricks, Hacks, wie du damit umgehst?
Mhm. Naja, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man nur erreichbar ist für bestimmte Kontakte auf dem Smartphone. Sowas habe ich zum Beispiel. Und auch da wieder sich bewusst machen, dass es normal oder normales Verhalten eben ist, dass man ständig erreichbar ist und vielleicht auch beim Abendessen irgendwie aufs Smartphone guckt. Aber sagt, dass sich bewusst macht, das ist nicht gesund und das mache ich bewusst eben nicht so, weil es sehr viel nachhaltiger ist, auch übrigens für soziale Kontakte, weil wenn man ausgeruhter ist, gesünder ist, haben die auch was davon, das nicht zu tun, ne? Und sich da Regeln auch zu etablieren, zum Beispiel in der Familie zu sagen, es gibt kein Smartphone am Essenstisch oder so. Das hilft mir. Mhm. Klammer auf, auch ich verfalle manchmal in alte Muster, alles okay. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir uns da Regeln setzen und bewusst machen, dass wir, dass das einer unserer größten Feinde ist, dieser Tech-Stress. Und dass wir alles dafür tun dürfen, aus dieser Spirale rauszukommen, weil Tech-Stress ist das neue Rauchen, würde ich mal behaupten. Und wir können in 10 Jahren oder in 5 Jahren aufwachen und feststellen, sowas Blödes hätte ich doch mal nie geraucht oder hätte ich doch nicht immer abends aufs Smartphone geguckt oder sogar nachts, dann hätte ich jetzt auf einmal ein paar Jahre mehr Leben. Möglicherweise kommt sowas irgendwann raus, wissen wir das aus Studien. Oder wir können das auch schon jetzt machen, weil uns das eigentlich klar ist, wenn wir mal drüber nachdenken.
Ja, spannend. Ich will nochmal zurück zu deiner, du hast vorhin, bist du einmal drauf eingegangen, dass die Rituale oder die Gewohnheiten, die man sich zunutze macht, um gesünder zu sein, dass die natürlich auch zu einem persönlich passen müssen, in seinen Alltag, zur Persönlichkeit, zur auch körperlichen Fähigkeit oder Leidenschaften. Vielleicht hat man irgendwelche Hobbys, die eigentlich gesund sind, die man nicht mehr macht, etc., damit man sie eben überhaupt langfristig umsetzen kann und sie Spaß machen. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, wie das so bei dir ist und warum die du jetzt zum Beispiel beschrieben hast, gut für dich funktionieren und vielleicht noch mal ein Beispiel geben. Hast du schon mal was ausprobiert, was nicht funktioniert hat für dich und warum war das so? Warum hat das nicht funktioniert?
Mhm. fange, fällt mir damit an, was bei mir nicht funktioniert hat. Also bei mir hat nicht funktioniert so diese, ja, wie soll ich sagen, Bewegung unter Competition, weil also so Intervalltraining oder ich laufe in der Gruppe und ich muss schneller sein als der andere. Da habe ich festgestellt, das erzeugt bei mir persönlich noch mehr Stress. Das liegt aber daran, dass mein größter Wert nicht Competition ist, sondern sind eben andere Dinge und Stärken, die ich habe. Und deswegen ist alles, was mit jegliche Form von Bewegung oder auch Ernährung, die mit Competition zu tun hat, taugt für mich nicht. Und das Interessante daran ist, die Struktur zu verstehen. Also nicht auf der Inhaltsebene zu gucken, oh, ich mag jetzt kein Intervalltraining mit Puls von maximaler Herzfrequenz minus x Prozent, sondern, okay, es geht eigentlich darum, dass ich keine Competition mag. Und das für sich herauszufinden, das ist, glaube ich, wichtig, um zu überlegen, was ist denn die Maßnahme. Also weil wir beim Thema Persönlichkeitstyp auch, was wir anfänglich schon mal hatten. Das funktioniert bei mir nicht und eben konkret inhaltlich wäre sowas wie, ich laufe in einer Gruppe und dann habe ich jemanden dabei, der ganz als sagt, komm, lauf doch mal schneller, du kannst doch nicht schneller laufen als ich. Das würde mich überhaupt nicht motivieren, das würde dazu führen, dass ich irgendwie anhalte und irgendwie in den See springe. Und beim Thema Ernährung genauso, also so strikte Diäten oder so finde ich super demotivierend, ich persönlich. Für andere ist das vielleicht was anderes. Die lieben das, die haben irgendwie eine Vorschrift und der folgen sie gerne. Ich bin dafür zu optional. Also ich bin eher jemand, der es gerne hat, Dinge auszuprobieren, Impulse zu bekommen und dann mir die Dinge rauszupicken, die für mich die richtigen sind. Also ein strikter Diätplan funktioniert zum Beispiel bei mir nicht, bei anderen wiederum schon. Und das ist auch der Schlüssel, das zu verstehen, dass diese Methode, alles passt zu jedem, wie wir es leider, glaube ich, im deutschen Gesundheitssystem zum Beispiel haben, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann.
Ja, ich finde es ganz spannend, wie wir gerade so, beziehungsweise du herausgearbeitet hast, dieses, es gibt wirklich Sachen, die passen zu dir und Sachen, die passen nicht zu dir. Und nur weil gewisse sportliche Aktivitäten nicht zu dir passen, heißt das nicht, dass du kein sportlicher Mensch bist, sondern dann hast du einfach noch nicht das Richtige für dich gefunden. Und dass das einfach sehr viel mit Introspektive, sich selber kennenlernen zu tun hat, das richtige, gesunde Leben für sich zu entdecken. Hast du da irgendwelche Tipps für die Hörer, wie das ganz gut funktioniert, wie du es vielleicht auch deinen Patienten empfiehlst zu tun?
Also der eine Schritt ist so der analytische und irgendwas wie, was für eine Persönlichkeit habe ich, wie ticke ich. Ich glaube, das Pragmatischere ist, das Entdecken, hast du es gerade genannt, Gesundheit zum Abenteuer zu machen oder zum Glücksexperiment, sage ich meinen Patienten immer. Einfach mal zu schauen, was funktioniert denn bei mir, was funktioniert nicht so gut bei mir. Und das eben nicht durch, ich besuche mal einen Abendkurs und probiere mal was aus, sondern wirklich aktiv zu sagen, spielerisch, so wie wir früher mit Lego irgendwie gespielt haben und mit Playmobil und haben dann Playmobil mit Lego kombiniert und mit irgendwelchen Bauklötzen noch und haben irgendwelche wilden Sachen gebaut. Auch hier zu sagen, ich kombiniere Dinge wild, so wie sie für mich gut passen. Und da eben nicht zu sagen, ich folge der 10-Schritte-Methode von XY, weil wie will jemand anders wissen, was für mich die wichtigen 10 Schritte für Gesundheit sind, sondern ich baue mir meine 10 Schritte oder wie auch immer 10 Methoden selber individuell zusammen, indem ich es einfach ausprobiere und nicht sage, ich investiere 2 Wochen in Gesundheit und danach mache ich das dann, sondern einfach mal offen zu sein, zu sagen, Gesundheit ist eine Lebensreise und ich suche immer wieder Sachen, besuche Kurse, hole mir Impulse, gucke im Internet, ich probiere Dinge aus, ich spreche mit anderen Menschen, die vielleicht auch Vorbilder sind, weil sie gesund sind, gesund aussehen und probiere Dinge aus. Das ist, glaube ich, das ist so die Struktur, die nicht schlecht sein würde. Übrigens auch in anderen Lebensbereichen. Wenn es ums Thema Beruf geht, da würden sich, glaube ich, viele einen Gefallen tun, wenn sie erstmal Dinge ausprobieren würden, spielerisch, ohne sie dann ein Leben lang zu machen.
Guter Punkt. Guter Punkt. Hattest du ja bei deiner einen Patientin auch schon erwähnt, dass das sozusagen wenig passend für sie war, in der Süßigkeitenabteilung zu arbeiten. Ja, spannend, Christian. Ich glaube, das ist ein super schöner Abschluss, zu sagen, spielerisch seine persönliche Gesundheit beziehungsweise seine persönliche Strategie zum Gesundsein zu entdecken. Das macht gleich viel mehr Spaß, glaube ich, das so rumzudenken, als dass es irgendwie eine Pflicht wäre. Ich danke dir vielmals für dieses super spannende Gespräch heute, für deine Zeit, und es hat mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch, Stefanie. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao. Das war die erste Episode des Gesundsein-Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen, und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Feedback, Fragen oder Anregungen, freue ich mich immer sehr über eure Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.